Willkommen zu den Berichten aus Panoptopia, dem Podcast zur Überwachung, Kontrolle und Gesellschaft. So, willkommen zur nunmehr sechsten Folge der Berichte aus Panoptopia. Der Sommer macht gerade eine Pause, es ist ein bisschen abgekühlt, ansonsten brennt die Sonne vom Himmel und alle sind noch so ein bisschen in den Ferien. Dennoch hat sich so ein bisschen herausgestellt, alle vier Wochen einen Podcast zu machen, ist eine ganz gute Das ist ein ganz guter Abstand, ein ganz gutes Intervall. Deswegen gibt es heute die nächste Folge. Heute, nach der kleinen Ausnahme mit dem Tribunale-Bericht von letzten Monat, heute wieder ein Interview und ein Vortrag. Beides aus der Ringvorlesung aus dem Wintersemester zur Polizei. Heute gibt es ein Gespräch mit Christiane Hove. Christiane Hove zum Thema flanierende Polizeiarbeit. Was genau das ist und worum es da geht, wird sie uns in einem Vortrag selbst erzählen. Davor aber habe ich sie interviewt, wie die anderen auch, und wollte von ihr wissen, warum man eigentlich Ethnographie bei der Polizei macht. Denn das, was sie getan hat, eine ethnographische Forschung bei der Polizei. Das ist hochinteressant. Ich habe ja selber sowas schon mal gemacht, ein bisschen nachzuhören im ersten Podcast. Da habe ich dann ein bisschen davon erzählt aus Hamburg. Sie hat das ebenfalls gemacht, ist mit Polizistinnen und Polizisten mitgegangen und hat ihnen ein bisschen ja bei der Arbeit über die Schulter geschaut, sozusagen. Das ist wichtig, um zu verstehen, was Polizei eigentlich im Alltag tut. Auch weil über die Sicherheitspolizei, die Versicherheitlichung und Militarisierung von Polizei wir schon reichlich gesprochen haben, weil das Thema ist, was bewegt, neben möglicherweise den Einstellungen zu rechts und der Verstrickung von Polizei und Rechten, aber was Polizei eigentlich tut, warum sie das tut und wie Polizeiarbeit auch aussehen kann, das hat Christiane Hove in ihrer Forschung erlebt. Außerdem ist sie Herausgeberin eines Buches mit dem Titel Polizeilicher Kommunitarismus, eine Praxisforschung urbaner Kriminalprävention, in dem sie mit den anderen Herausgebern Thomas Schäffer, Eva Kiefer, Dörten Nignal und Jannik Porsche aus dieser Forschung berichtet, von der Zeit mit den Polizisten und Polizistinnen. Hochinteressant. Und nach dem Interview, was ungefähr 20 Minuten gehen wird, gibt es noch einen Vortrag von ihr, in der sie das Ganze nochmal sehr methodisch und sehr strukturiert vorträgt. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns innerhalb des nächsten Monats wieder, dann mit einer Reihe von Interviews bei der diesjährigen Preisverleihung zu den Surveillance Studies Preisen im Januar. Da geht es dann was zu Predictive Policing, aber auch einen anderen zum Darknet. Genau, etwas zum Darknet. Damit verlasse ich euch. Weitere Podcasts sind in Vorbereitung. Ich habe Interviews abgemacht und der Herbst oder der Spätsommer wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview und Christiane Hove. Christiane, erzähl mir doch mal, warum ethnographisches Forschen bei der Polizei gut und wichtig ist.
Also ethnographisches Forschen ist deshalb gut und wichtig, weil du den Alltag mit den Polizisten teilst. Also du gehst ja bei der ethnographischen Forschung rein und begleitest Polizisten, Polizistinnen bei ihrer Arbeit, ihrem Alltag, ihrer alltäglichen Arbeit und schaust im Prinzip, wie sie diese Arbeit machen. Weniger was, sondern eher wie. Und machst halt, wenn es geht, Notizen. Meistens geht das nur hinterher, weil so viel los ist und weil sich ganz viel in dem Alltag abwechselt. Und du kriegst, indem du mitgehst, am Anfang verstehst du erstmal gar nichts oder wenig. Und zunehmend sozusagen gehst du immer mehr mit und rein. Also gehst so ein bisschen going native auch. Und kapierst mit der Zeit deren Logik, deren Strukturen, deren Muster, auch was sie sozusagen wichtig finden und unwichtig, wie sie Entscheidungen fällen, wie sie vorgehen. Und das ist für die Forschung, also wenn man rauskriegen will, wie Polizei sich aufstellt oder wie sie sozusagen arbeiten, finde ich eines der besten Instrumente. Weil wenn du sie fragst, dann sagen sie dir oder erzählen sie dir das, was sie denken, was sie täten.
Und das unterscheidet sich aber von
Und
dem,
das unterscheidet sich oder kann sich durchaus unterscheiden, aber du hast natürlich auch über diese Beschreibung nicht diese Logik, diese Muster, dieses, was sozusagen die Arbeit ausmacht. Und was halt auch sehr interessant ist, wir haben dann dichte Beschreibungen gemacht von der Arbeit, die wir beobachtet haben, und haben das den Polizeibeamten, Beamtinnen vorgelegt, anonymisiert, verdichtet und mit ihnen diskutiert. Also das macht so einen Reflexionsraum auf. Es ist nicht
haben
dieses.
Sie sich drauf eingelassen?
Ja, haben sie. Sie waren am Anfang erstmal so ein bisschen mit Fragezeichen, sowieso insgesamt, weil sie haben immer gedacht, das wäre eine Evaluation, was wir machen würden und so. Und das war für sie ganz schwierig, das überhaupt zu fassen, was das für eine Forschung ist und was dabei rauskommen soll. Und wir mussten immer wieder am Anfang auch richtig stellen. Und trotzdem wurde es nicht verstanden. Und irgendwann war es dann auch egal, weil man ist mitgelaufen und man war ein Teil und man war dabei. Und nach 2-3 Wochen war sowieso spätestens so. Und und dann haben sie sich darauf eingelassen und das war richtig klasse, weil die haben diskutiert, das kritisch diskutiert, wie wir das noch nicht mal auseinandergenommen haben. Also richtig, sind richtig reingegangen, ist das Polizeiarbeit oder nicht und was macht der oder die da und so. Und es hat aber so einen Reflexionsraum eröffnet, was auch den Vorteil hat, dass es nicht so etwas ist wie, das ist gut oder schlecht oder weil dann braucht man immer eine Messlatte, die muss irgendjemand anlegen. Meistens sind das irgendwelche Konzepte, die sich irgendwelche Leute ausdenken. Dann machen irgendwelche Leute, die erzählen dir dann, was sie tun und dann guckst du, ist das irgendwie mit dem Konzept und dann machst du einen Daumen rauf oder runter. Und dann gibst du ihnen das zurück und das ist ja das, was sie eher kennen und was aber eigentlich nicht hilfreich ist. Nicht wirklich.
Das ist auch das, was sie oft wollen. Also meine Erwartung, ja. Also meine Erfahrung war es nämlich auch, sag doch mal, was wir besser machen können.
Ja, gerne.
Zeig mir doch erstmal, was sie überhaupt macht, habe ich immer gesagt.
Ja. Also die sind, und das finde ich auch interessant, weil ja mal gesagt wird, die hätten gar keine Fehlerkultur. Die sind permanent dran, finde ich. Also immer wieder am Gucken, am Machen, auch im Nachgang, in Vor- und Nachbereitungen. Was ist gelaufen, was ist nicht gelaufen, ohne das eigentlich so selbst zu merken. Und sind sehr, wie kann ich es besser machen, so. Ne? Weil ich meine, die sind natürlich auch mit zig Konflikten und Schwierigkeiten konfrontiert und wollen gerne was an der Hand haben. Und dem haben wir uns ziemlich verweigert. Das war am Anfang auch nicht einfach. Also immer wieder zu sagen, Und dann kam aber diese Diskussion. Und wir hatten 3 von diesen Sitzungen. Die erste war am schwierigsten, weil die so krass, dieses gut, schlecht, es geht nicht. Oder? Anstatt mal zu gucken, was ist das für eine Situation, was erfordert die, wie reagiert jetzt jemand, wie versucht er diese Situation zu handeln. Was handelt er sich, also wie löst er damit auch bestimmte Probleme in der Situation, aber was handelt er sich gleichzeitig auch für welche ein und was passiert da eigentlich und so, also sich das so anzugucken. Und da haben wir sie aber dann so ein bisschen drauf hingetrimmt und das ist gar nicht das Schlechteste als Reflexionsraum und auch im Prinzip zu merken, dass sie da so einen Fund haben, aber ohne, dass sie es selber eigentlich so richtig angehen, also dass sie das bemerken, also sie könnten das professionalisieren oder wie soll man sagen, sie könnten das viel bewusster heben.
Die Polizei meinte ja aber, sie hätte keine Zeit dazu in ihrem Alltag, also solche Räume, Supervision oder wie immer man das nennen möchte, zu schaffen.
Ja.
Das wäre ein Problem. Also,
ja.
Ne, wenn man ihn damit konfrontiert, stimmt das, oder ist das,
Ja, ein Stück weit ja, also gerade jetzt hier auch bei den Milieuaufklärern, wobei ich da auch gesagt habe, sie machen es. Sie machen das wenn sie sozusagen in den Rundgang reingehen. Sie machen das während des Rundgangs. Also sie machen permanente sozusagen nicht Supervision, aber sozusagen Intravision. Also immer wieder dieses und versuchen auch gemeinsam so Deutungen und wie kann man sowas fassen oder wie hast du das erlebt und so und besprechen auch kritische Situationen im Nachgang und
Das ist eine sehr besondere Gruppe, oder? Diese Milieuaufklärer, Klärerinnen, also nicht uniformierte, fast auch going native, also fast so.
Ja, aber es sind alle Schutzpolizisten, ne, von Haus aus. Und die sagen alle, das sagen aber alle Präventionsbeamten, man muss es erst werden. Also man muss ein Stück auch was ablegen, weil Kommunikation gefragt ist und ein anderes Vorgehen, so, ne? Aber selbst die, also ich war ja da auch, da kamen auch immer Fahnder rein, die dauernd unterwegs waren. und ziemlich unter Strom standen. Und alles Mögliche, ja, genau. Und auch die, ja, und Diebstahl, was weiß ich, rumänische Diebstahlbanden und sonst was, denen sie da auf den Fersen waren, die sie da verdeckt, nach denen sie da gefahndet haben. Und auch die haben sich ausgetauscht, also auch über Erlebnisse und so. Also es gibt da einen sehr starken, eigentlich gibt es das. Es müsste stärker, meiner Meinung nach, strukturiert werden oder nochmal stärker einfach gesehen werden, was das eigentlich ist. Ne? Also das sozusagen zu heben. Und eine extra Supervision, klar, die braucht Zeit. Da muss auch jemand von außen kommen. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, das ist so ein Mischding zwischen eigentlich haben wir nicht die Zeit dazu und eigentlich irgendwie wollen wir das noch nicht.
Ich glaube, ich habe das bei euch gelesen in dem Buch. Eigentlich ist es ja alles schriftlich. Man schreibt Berichte und Tipps und die sind auch in sich schon eine Form für sich, weil da ja auch konstruiert und Wirklichkeit gebildet wird. Aber eigentlich, sagt ihr, ist das eine sehr, sehr mündliche Kultur, die ganze Zeit von die ganze Zeit reden eigentlich lebt.
Ja, ja. Ja, und ich meine, ich habe am Anfang auch, ich war total baff. Also ich saß die ersten Tage da im, ich meine, LKA in einem Büro und es ging zu wie in so einem Bienenschwarm. Und ich war echt platt. Also ich habe gedacht, das wäre alles viel genormter, viel behördlicher, viel so, ne? Und dann habe ich aber auch mit denen gesprochen und ich meine, im Prinzip kann man sich das leicht eigentlich auch ranholen. Also wenn zum Beispiel ein Team im Funkwagenstreifen unterwegs ist und die übergeben, also die beenden ihre Schicht, dann müssen die mündlich zusammenfassen, was abgelaufen ist, was Stand ist und übergeben quasi Schlüssel plus mündlichen Bericht, sehr strukturiert und mit Einschätzung an die nachfolgenden Besatzungen. So, und dieses, alles Mögliche. Und setzen sich dann an den Bericht. Ja, also der wird ja nicht geschrieben, während die im Auto sitzen. So, und das heißt, oder auch wenn Konfliktlagen sind oder schwierige Lagen, das geht ja alles ganz schnell mündlich. Man muss sich ganz schnell mündlich auf Stand bringen. Man muss sehr schnell auch Entscheidungen fällen. Man muss reagieren. Also du kannst ja da auch nicht, also wenn ein Polizist in Uniform, der nicht weiß, was er jetzt machen soll, finden wir alle komisch. Also es ist ja auch eine, ne, das ist, und die stehen da ja auch. Und da haben die eine ganz bestimmte, und das ist nicht blablablu, laber, irgendwie, was wir so denken, so Flurfunk, sondern es ist wirklich ziemlich strukturierte, was ist wichtig, also polizeirelevant, das auch mündlich zu transportieren. Und was sie auch viel machen, ist eben auch strategisch. Also dass sie überlegen, wie sie Sachen irgendwie sozusagen gemeinsam voranbringen, ne, die sie als wichtig empfinden oder wie auch immer. Ja, und dann geben sie sich halt auch Feedback. Also ich hatte eine Leiterin, die war auch in so einer Kommission bei Entführungen. Und die hatte zum Beispiel sowas, eine Entführung am Wochenende, wo sie dann im Team sitzen und die hat mir das auch erzählt. Es geht alles relativ mündlich, aber dann musste sie trotzdem hinterher noch einen dezidierten Bericht schreiben und der dann nochmal gemeinsam bearbeitet wurde in dem, was kann ich dann das nächste Mal besser machen. Also das ist schon. Aber die anderen Berichte sind ja dann auch gleich rechtlich oft relevant, ja, oder strafrechtlich relevant. Ja, das ist. Ja. Und das ist dann.
Ja. Gibt es einen anderen Blick auf Polizei? Also von jemandem, der kritisch Polizei gegenübersteht, aus einer herrschaftskritischen, so wie ich, so wie du, mit der Polizei arbeiten, macht das was? Oder erscheint Polizei plötzlich anders?
Ja, also zumindest sage ich mal der Bereich. Also was mich erstaunt hat, war dieses.
Der Bereich ist, du warst beim LKA, nicht?
Ich war beim LKA, aber auch vor Ort auf der Straße, aber ich war in diesem eher präventiven, ja, Bereich. Ne? Ich glaube, Hundertschaft ist echt nochmal eine andere Nummer und Soko oder so, das ist alles so. Das ist, glaube ich, nochmal wirklich anders. Aber was ich schon denke, ist dieses Bemühen wirklich um auch eine gute Arbeit und hinterfragen und diskutieren. Und das war auch auf Leitungsebenen. Das hätte ich so nicht gedacht. Auch das Offene und auch, dass sie mit mir diskutieren wollten. Also die wollten jetzt nicht von mir irgendwie nette Geschichten hören, sondern die wollten sich reiben. Also die haben ein ganz starkes Bedürfnis auch von sozusagen Gegenpositionen, ne, um sich da auszutauschen und sich auch zu schärfen. Das hat es schon verändert, würde ich sagen. Ich sag mal, ich bin ein bisschen gelassener geworden, was unsere Verfassungsrechte, polizeirelevant irgendwie. Also es gibt zumindest innerhalb der Polizei Leute und, ich sag mal, Bereiche, die das durchaus echt auf dem Schirm haben, die auch Rassismus durchbuchstabieren können und Diskriminierung. Und das finde ich schon mal nicht das Schlechteste. Also das sozusagen zu sehen, dass da auch richtig, die haben auch einen schweren Stand, die müssen auch dicke Bretter bohren, aber die gibt es. Also es ist nicht etwas, was, also es ist nicht so ein Monolith, sondern es ist wirklich extrem unterschiedlich.
Die Polizei ist
gibt es nicht, ne? So. Und das hat es natürlich schon aufgemacht, das ganze, den ganzen Strauß und die ganzen Unterscheidungen. Und das hat es schon auch verändert und ich bin vorsichtiger geworden. Also, dass ich eher so mal nachfrage und denke so, okay, was ist da genau gelaufen? Wer ist da beteiligt und wie ist es gelaufen? Und ja, also das hat sich, glaube ich, ja schon, würde ich sagen, durch die Forschung verändert. Also, dass ich so, also in einem anderen Sinne kritischer, ja, vielleicht auch selbstkritischer umgegangen oder sozusagen umgehe.
Das heißt ja nicht, dass man das
genau
umschwenken muss.
So ja, nee.
Es gibt verschiedene Perspektiven, glaube ich, das immer betrachtet. Jetzt auch Polizei, ja, eine Makro, aber auch eine Mikro und eine,
ja,
wo man selber dabei ist.
Ja, ja. Und es gibt auch innerhalb der Polizei ganz starke Kritik, die, also auch sehr, sehr kritisch denkende Leute. Und das einfach, ja, stärker
zu
sehen.
Zu äußern, nicht, oder? Die kommen nicht so.
Also kommt drauf an, wo und bei wem und wie. Und intern ist es natürlich nochmal so eine andere Geschichte, klar. Auch der Umgang. Und ich hatte dann irgendwann so eine Zwischenposition. Manchmal wusste ich auch gar nicht, wie ich so mit den, mit dieser Offenheit dann manchmal umgehen sollte. Ja, so, weil, ja.
Dann auch. Ja, das war meine Erfahrung. Sie nehmen einen mit und sagen, das ist nicht schlimm. Wenn man drin ist,
ja,
und bei denen ist, dann ist das, komm mit, du bist jetzt, ja, einer von uns, in, ja, Anführungsstrichen.
Ja, ja, ja. Also sie lassen einen dann schon sehr gucken. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei einer Hundertschaft oder so ist, aber ich kann mir selbst da vorstellen, dass wenn man eine längere Zeit, also man muss ein bisschen eine längere Zeit dabei sein, man muss es sozusagen auch mitgemacht haben. Und ich habe ja dann auch, man spricht, man diskutiert, man fragt viel auch nach und dann kriegt man auch Dokumente und so. Und dann ist man irgendwann auch, dann weiß man es auch, dann hat man auch Geschichte fast mit ihnen. Also ich war ja 7 Monate dann da und da gab es ja auch schon Konflikte, die ich dann sozusagen von Anfang an mitbekommen habe. Und wo man sich dann schon fast kollegial über Konflikte ausgetauscht hat. Ich meine, sag mal fast. Ja? Also,
ja, ja.
Aber wo man quasi auch mit dabei war. Und ich glaube, dass wie wir das im Buch auch formuliert haben und versucht haben zu fassen, was diese Arbeit ist, dass das, ich merke das jetzt bei unserem nächsten Projekt, weil ich da mit der Frankfurter Polizei auch zu tun habe, die auch im Projekt vorher da war, mit denen ich jetzt nicht persönlich in Kontakt hatte, aber die unser Forschungsprojekt kennen. Und da sind die Türen auf. Ich brauche, da muss ich gar nichts mehr machen. Und das fand ich irgendwie auch interessant, also dass wenn du eine gute Forschung machst und auch vernünftig mit den Sachen umgehst, und das kann, man kann durchaus auch sehr kritisch schreiben, dass das auch Lust auf mehr...
Sie wollen nicht,
ja.
Aber sie wollen, die haben nichts dagegen, wenn man das äußert. Ne?
Ja, wenn man es kritisch macht, wenn man es äußert, wenn man auch Überlegungen, das überhaupt nicht, und das fordern sie auch ein, aber dieses sie nur in die Pfanne hauen, mhm, als sozusagen die Polizei, ja, das ist, glaube ich, für sie so, oder wenn man da hinkommt und sie überführen will, so quasi wie investigativ,
ja, ja,
so pseudomäßig, also so an irgendwas, das, glaube ich, ist auch schwer, aber das würde keinem von uns gefallen, also an irgendwas gemessen zu werden, was ganz...
Aber es ist so leicht bei der Polizei, weil es natürlich immer so eine Art von Hostile Observation hat, ne?
Ja.
Also nicht wie so ein Ethnovolk.
Nee, natürlich.
So, sondern das ist immer schon so.
Ja, ja, ist schon, ne, eine sehr eigene, ein eigener Laden.
Ein Stamm, aber es ist so der feindliche so ein bisschen.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Also ich meine, ich hatte immer wieder Irritationen. Also auch, klar, das bleibt ja nicht aus. Also auch mit den Waffen und, irgendwie so, was da so ist. Also das ist schon, manchmal ist es schon komisch auch, ja, oder ist irritierend. Aber es ist ja auch nicht schlecht, also dann weiß man wieder, wo man ist. Also, ja.
Okay. Ich danke dir und freue mich auf den Vortrag.
Ja, danke dir. Ich habe mir das jetzt so überlegt, dass ich Ihnen erstmal den Projektrahmen ein bisschen skizziere, was der Hintergrund war unserer Forschung. Dann, wie wir rangegangen sind an diese Praxisforschung, wie das gelaufen ist mit Datenerhebung, Analyse, Verlauf. Und dann werde ich das an einem Beispiel machen, mit der polizeilichen Arbeit im Sozialraum, was ich das Flanieren Runddrehen genannt habe, und einfach versuchen, da noch mal ein bisschen zu analysieren, was passiert da eigentlich und wie kann man das fassen. Vielleicht ganz kurz zum Projektrahmen. Es waren zwei Forschungsprojekte, die sich da überschnitten haben. Das eine war ein BMBF-Forschungsprojekt zur formpräventiven Arbeit in der Polizei, und das andere war ein Projekt zum Menschenhandel im Lichte institutioneller Praktiken. Jetzt zur der Praxisforschung. Wir hatten Schwerpunkt, Fokus Polizeiarbeit, aber die präventive Polizeiarbeit, das muss man noch mal ganz deutlich sagen. Also wir haben keine Hundertschaft begleitet und waren auch nicht in den, sage ich jetzt mal, gängigen Dienststellen. Wobei wir waren auch in den Dienststellen, aber in den Abteilungen, die präventiv gearbeitet haben. Unsere Fragestellung grundsätzlich war, wie geht Polizei um? Und zwar mit diesen zunehmend vielfältiger werdenden komplexen Situationen, also in Großstädten, in urbanen Zusammenhängen. Und wie sozusagen versucht sie sich diesen Situationen auch anzunähern. Und haben halt, also unser Ansatz war zu gucken, wie sind ihre Praktiken, also ihre sozialen Praktiken, der Vollzug, das Tun. Also das heißt, wie macht die Polizei ihre Arbeit und nicht, was macht sie da. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sozusagen der Vollzug sämtlicher sozialen Tatsachen, sozusagen, oder soziale Tatsachen sich im Vollzug herstellen, im praktischen Vollzug, prozesshaft. Und dass wir gesagt haben, wir wollen diese alltägliche Dramaturgie beobachten und begleiten und gucken, wie funktioniert sie. Also wie macht Polizei Prävention und was geht hier vor und auch was entsteht hier beabsichtigt, also oft ist es ja auch von konzeptionell beabsichtigt, aber eben auch unbeabsichtigt, was handelt man sich eigentlich auch mit dem Tum ein. Das heißt, wir haben nicht diese normative oder auch konzeptionelle Perspektive gewählt. Das heißt, wir haben uns nicht Strategiepapiere angeguckt oder Konzeptpapiere, die ja immer das, was gemacht werden soll, beschreiben. Wir haben auch keine Fehleranalyse evaluativ gemacht, also gesagt, das ist gut, das ist schlecht, das ist irgendwie wie auch immer von außen, eher an etwas orientiert, was eben auch konzeptionell oder an Maßstäben von außen herangetragen wird, sondern wir haben es ganz strikt aus der Praxis heraus entlang der Alltagspraktiken versucht aufzudröseln. Der erste Teil, ich sag mal insgesamt, wir waren 4 Leute, waren wir 6 bis 8 Monate vor Ort. Wir waren in 9 Polizeiabschnitt, Kommissariaten, 4 Stabsbereichen, 1 Fachdienststelle, 1 Landeskriminalamt in 3 Fachbereichen. Wir waren in 6 Großstädten, das Projekt lief über 3 Jahre, zu diesen Themenschwerpunkten Jugend, Gewalt, Migration, Prostitution, Stadt und Stadtgestaltung. Wir haben insgesamt über den Zeitraum mit 53 Personen Interviews geführt, Audiomitschnitte gemacht, auch Aufnahmen während der Arbeit, zum Teil Fotos, auch Videoaufnahmen und Dokumente eingesehen, Konzepte, Anträge. Also das ist sozusagen der gesamte Datenkorpus, was auch über eine ethnografische Forschung sich sozusagen auch zuträgt. Also weil man ja im Feld ist, man sehr viele Gespräche hat, viele Hintergrundgespräche, sich Aufnahmen ergeben, Interviews ergeben, man auch Mitschnitte machen kann. Also das ist das, was sozusagen den gesamten Korpus an Daten, den wir zusammengetragen haben. Ich selbst war in drei Präventionsbereichen in einem LKA zu diesen Bereichen Migration, Stadt, Stadtgestaltung, Gewalt und eben im Bereich Milieuaufklärung, da auch dann in Hamburg, bei 2 Kommissariaten in 2 Großstädten. Was macht man, wenn man ethnografisch begleitet? Man beobachtet zeitgleich und man versucht, möglichst das zu notieren, möglichst zeitgleich zu notieren. Das funktioniert oft nicht, sondern man muss es hinterher machen. Man schreibt, beobachtet, versprachlicht das, was man sieht, was die Menschen tun. Und versucht halt immer wieder auch Hintergrundgespräche zu führen, weil man natürlich auch am Anfang erstmal dasteht und nichts kapiert, weil es auch eine Behörde ist mit vielen auch Abkürzungen, weil es viele Codes gibt und auch viel gearbeitet wird, so dass man auch erstmal jetzt nicht gleich weiß, worum es immer gleich geht. Man macht auch Notizen zu Eindrücken, auch Irritationen, auch wenn man abgenervt ist. Überlegungen analytisch, alles, was einem eben durch den Kopf geht. Wir haben das so gemacht, dass wir meistens 3 Wochen, manchmal 4 Wochen, je nachdem, wie es war, im Feld waren. und dann aus dem Feld rausgegangen sind und uns an der Uni getroffen haben, auch zu viert. Und meistens eine Woche oder ein paar Tage versucht haben, die Beschreibungen irgendwie zu verdichten, das Ganze auch zu besprechen. Wir haben gemeinsame Datensessions gemacht. Also wir haben Material erstellt und haben versucht, allmählich irgendwie auch zu kapieren und zu lernen, was eben bei der Polizei situativ in dem, was die Polizeibeamten und Beamtinnen da machen, von Bedeutung ist. Also deren eigene Strukturierung und die eigene Logik des Feldes. Und haben ganz viel auch Datensessions gemacht, erste Systematisierung. Und das lief sozusagen von Anfang an. Und haben zu einem späteren Zeitpunkt auch dichte Beschreibung anonymisiert, verfertigt von dem Arbeitsalltag oder dem Tun, was sie gemacht haben. Und haben das den Polizeibeamten und Beamtinnen selbst vorgelegt und sie das diskutieren lassen. Das haben wir auch aufgenommen und auch ausgewertet. Und wir haben es sozusagen fokussierte Gruppendiskussionen genannt, wo auch nochmal sehr, sehr viel von Polizeiseite auch diskutiert worden ist. Ist das überhaupt Polizeiarbeit? Wie kann man das fassen? Wie ist das? Das heißt, permanent sind Analysen, Themen, Ausarbeiten von Systematiken, Mustern und dann immer auch wieder mit Theoriebindung immer wieder schon relativ früh im Prozess mit drin. Vielleicht das mal als ein Überblick, was letztendlich sich gezeigt hat oder wie wir versucht haben, das aufzudröseln. Sozusagen diese praktische Ordnung von polizeilicher Prävention, dass wir gesagt haben, es gibt verschiedene Felder, es gibt sozusagen Milieuraum, es gibt projektbezogene Prävention, es gibt Schulungen, es gibt Einzelfall, es gibt auch Service, also zum Beispiel Fahrradkodierung oder sowas. Es gibt Probleme, die in einer bestimmten Art und Weise verortet werden. Dafür sind bestimmte Bündnisse notwendig und es gibt sozusagen auch Aufforderungen, was da zu machen ist. Und eben was an Wissen da ist. Was quer liegt zu allem, was es braucht, sind die Beziehungen und die Netzwerke letztendlich und eben auch die Infrastruktur hinten dran. Aber das mal nur sozusagen als eine Idee, wie wir versucht haben, dann diese ganze Prävention mal in ihren Strukturen aufzudröseln. Ich komme jetzt Beispiel Sozialraum St. Georg und beginne mit einer Feldnotiz. Die Runden werden mit mir begangen, so wie sie immer gegangen werden. Wir gehen los, ohne Taschen, nur mit Ausweisen, Handy, einem Stift und Block ausgerüstet. Die Beamtinnen noch mit ihrer Waffe, die sich ab und an unter ihrem Hemden oder Pullovern abzeichnen. Ich gehe also mit wie eine Kollegin. Sie lassen mich mitlaufen, auch am ersten Tag werde ich nicht vorgestellt. Nur zwei Frauen fragen, ob ich eine neue Kollegin bin. Die Antwort ist nein, sie fragen nicht weiter. Wir gehen erst die hintere Steindamm, dann die vordere Straße durch, bleiben ab und an mal stehen, gehen zu der Hauptstraße, wieder zum Hauptplatz, weil es der Hansaplatz ist, schlendern die mittlere Straße hinunter. Auf den Straßen sind Menschen sichtbar unterschiedlichster Herkunft unterwegs. Mit ihnen hat sich eine entsprechende Infrastruktur herausgebildet. Bei unseren Rundgängen treffen wir auch immer wieder Frauen, die entweder gerade unterwegs sind, vom Stundenhotel kommen oder an ihren Plätzen stehen. Das heißt, das, was sozusagen diese Rundgänge ausmacht, und ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, also in St. Georg ist ein komplettes Sperrgebiet und es gibt eine Kontaktverbotsverordnung in St. Georg, die im öffentlichen Raum auch untersagt, Kontakt aufzunehmen. Also das heißt, Prostitutionsausübung ist im öffentlichen Raum verboten und auch die Kontaktaufnahme zwischen Prostituierten und Freiern ist im öffentlichen Raum in St. Georg verboten. Jetzt stehen die Frauen da aber dennoch. Und es gibt natürlich die Stundenhotels und es gibt bestimmte Plätze und es gibt natürlich auch die Freier. Jetzt gibt es eine Abteilung, die da auch repressiv unterwegs ist und auch immer guckt irgendwie und auch bestimmte Zahlen irgendwie vorweisen muss, wen sie da irgendwie erwischt haben. Die Strafen sind nicht ganz geringfügig, weder für die Frauen noch für die Freier. Also es werden hier beide bestraft, wenn sie erwischt werden. Es gibt aber eben auch diese Milieuaufklärer. Und die können das sozusagen hinten anstehen lassen, weil es Ordnungswidrigkeiten sind. Und bei Ordnungswidrigkeiten kann man sozusagen ist das Legalitätsprinzip nicht berührt, weil man kann andere Prioritäten setzen. Und sie haben die Priorität, wirklich Kontakt aufzunehmen und das Ohr am Kiez zu haben und dort unterwegs zu sein. Das vielleicht zum Hintergrund. Und diese Leute oder diese Polizeibeamten und Beamtinnen habe ich über 4 Wochen begleitet. Meistens ging das los ab mittags bis nachts und immer wieder in Runden. Ja?
In Uniform oder zivil?
Das sind alle Schutzbeamtinnen, aber sie sind in Zivil, aber offen. Also sämtliche Leute im Kiez oder in dem Viertel sozusagen rund um Stein am Hansaplatz kennen die Beamten und Beamtinnen. Die stellen sich auch vor, die haben auch alle Visitenkarten mit Telefonnummern und die stellen sich auch neuen Frauen vor oder neuen Leuten vor. Also die sind nicht undercover, aber sie sind in Zivil. Wir werden von einigen Frauen gegrüßt. Manche nicken nur, andere gehen zügig weiter. Immer wieder heißt es von Seiten der Frauen, hallo, hallo, na, wie geht's? Manchmal fragen die Polizeibeamtinnen auch nach, was macht deine Schwester oder hast du deinen Pass oder wie war die Verhandlung? Die Beamtinnen grüßen auch selbst, bleiben immer wieder stehen und fragen, na, wie geht's? Alles gut, wie läuft's? Eine Frau kommt uns in einer späteren Runde entgegen, die beiden, mit denen ich gerade unterwegs bin und auch ich nach 2 Wochen im Viertel, sind der Auffassung, sie seien neu. Wir hatten sie noch nie gesehen und sie wirkt etwas verunsichert, ob der Gegebenheiten und der Art, wie sie auf und ab lief. Wir gehen zu ihr hin, die beiden stellen sich vor und fragen, was sie hier macht. Sie wehrt erst ab, sucht nach irgendwelchen Begründungen, tut so, als würde sie auf jemanden warten, als wäre sie zufällig da. Wie machen Sie die Polizeiarbeit? Das heißt, es war die Frage, wie gewinnen Sie hier die Informationen, Wissen und wie halten oder erhalten Sie den Überblick über dieses Viertel und wie stabilisieren Sie das auch, also Ihre Arbeit, wie schaffen Sie die Zugänge und die Vertrauensgrundlagen? Und das flanierende Rundendrehen besteht, und das habe ich dann etwas auseinandergenommen, einmal über die Gehbewegungen und die Beobachtungen. Dadurch, dass Sie jeden Tag mehr oder weniger immer wieder durch dieses Viertel auch gehen, gibt es eine gefühlte oder wie auch immer Kenntnis dessen, was in diesem Viertel los ist, wer wo ist, wer zu welchen Zeiten da ist, kennen Sie sehr wahrscheinlich aus Ihrer Nachbarschaft ähnlich, wie sozusagen Bewegungen laufen. Und es ist ganz, ganz schnell spürbar und fühlbar, wenn was nicht stimmt. Und das war selbst bei mir nach 2 Wochen, wo ich tagtäglich in diesem Viertel unterwegs war, ganz schnell, dass man das Gefühl hat, irgendwie stimmt was nicht oder es ist Spannung oder irgendwas läuft. Dann immer wieder auch diese Wortwechsel, Gesprächen und Bitten, die auf der einen Seite Informationen, auch wo Polizeibeamtinnen Informationen geben, aber auch Informationen kriegen, wo das immer sozusagen ein Geben und ein Nehmen in einer bestimmten Art und Weise ist, aber wo die Frauen auch bitten, also wo sie sich auch informieren, wo auch rechtliche Sachen manchmal sind oder wo, wenn jetzt ist Pass oder die Verhandlung abläuft, also wo es sozusagen ein permanentes Sich auch Sehen ist. Und zugleich gibt es diese Überprüfungen und Recherchen, die dann Polizei hintendran immer auch macht. Und sie müssen Unterschiede machen in der Behandlung sozusagen auch von dem, wie sie gegenüber den Frauen auftreten und zum Beispiel gegenüber den Männern, also die sozusagen drumherum auch mit dabei sind, also von den Familien, Vater, Ehemann, Bruder etc. oder von irgendwie anderen Männern, wo sie auch ganz klar Unterscheidung machen in der Ansprache und auch im körperlichen Auftreten. Durch die Arbeit wird gewonnen, dass sie im Prinzip im Bilde sind. Also, dass sie einfach über dieses Gesehen, Gehörte und Gefühlte einschätzen können, was wirklich in diesem Kiez oder in diesem Viertel los ist und dass sie Kenntnisse erlangen und erhalten und auch, also wie Polizei sagt, die Lage kennen. Sie geben aber auch Informationen und leisten Aufklärung und machen auch Gesprächs- und Kontaktangebote. Das heißt, auch Ansprechbarkeit im Quartier. Also zum Beispiel gab es etwas, eine Frau, deren Ehemann, also eigentlich ein Problem von häuslicher Gewalt, also der sie häufig richtig verprügelt hat und wo Polizei immer wieder auch Angebote gemacht hat, weil das sichtbar auch war. Und dann haben sie unter einem, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Vorwand mit zur Polizeiwache genommen und dort die Beauftragte, die für häusliche Gewalt zuständig ist, mit ihr zusammengebracht und ins Gespräch gebracht. Aber sie sagt halt nicht aus, wie viele Frauen in solchen Zusammenhängen auch nicht aussagen und immer wieder zu ihren Ehemännern zurückgehen. Und das ist manchmal auch ganz schwer auszuhalten für die Polizeibeamten und Beamtinnen vor Ort, weil sie darüber wissen und weil sie es auch sehen, aber sie keine Handhabe haben in dem Sinne. Sie sind vertraut mit der Situation vor Ort und auch als Person und sind ein Teil. Einer hat gesagt, letztendlich ist das eine Arbeit, die wirklich nur auf der Straße stattfinden kann. Und auch ich als Leiter hier muss letztendlich auf der Straße sein, weil ich könnte es mir nicht erlesen. Wir haben hier vermutlich 300 Prostituierte verschiedenster Couleur, diverse Kerle dazu. Dann gibt es dazu andere Beziehungen. Wer mit wem, Fahrzeuge, wo wird sich aufgehalten? Wenn ich das alles lesen und verstehen müsste, dann würde ich das wird nicht klappen. Also ich muss mir auch irgendwo ein Bild machen, um auskunftsfähig zu sein. Wir müssen unsere Arbeit mehr oder weniger auf der Straße machen. Nur wenn wir da präsent sind, sind wir letztendlich auch erfolgreich. Es ist aber nicht nur die Polizei, die sich in dem Viertel bewegt und die beobachtet und die scannt und die guckt, sondern das machen zugleich alle Menschen in dem Viertel teilnehmend sozusagen miteinander. Also sie beobachten sich wechselseitig, man bezieht sich auch wechselseitig aufeinander und man instrumentalisiert sich auch wechselseitig oder versucht es zumindest. Das heißt, man agiert miteinander, regulierend, fortdauernd, gemeinsam im Alltag. Und es ist sozusagen, sie sind das Viertel und sie beobachten und regulieren und gehen permanent sozusagen in diesem fortlaufenden Alltag miteinander um und handeln das im Prinzip gemeinsam aus und gestalten es auch. Also eigentlich geht es permanent darum, zu gucken, wo sind die Grenzen und wo ist es sozusagen soweit okay, sich sozusagen, sondern wo sind die Grenzen sozusagen überschritten. Und zugleich ist es auch ein Geben und ein Nehmen, was so eine soziale Beziehung, erwachsen lässt. Also dadurch, dass sie sich ja auch über Monate und Jahre begleiten, kennen die auch Geschichten voneinander und miteinander. Und es ist auch ein Stück, dass sozusagen darüber so ein soziales entsteht, was natürlich immer auch gebrochen ist, weil natürlich Polizei auch Kontrollorgan ist, also was immer so diese beiden Seiten hat. Aber auch die Frauen scannen. Die scannen so, dass sie eigentlich relativ schnell wahrnehmen können, ob das diese beiden Polizisten sind. Die gehen ja meistens zu zweit oder manchmal auch zu dritt oder zu viert und in einer bestimmten Art und Weise. Interessant war, als ich mit einem Polizisten unterwegs war und wir waren in einer Diskussion, dass die Frauen durch uns durchgeguckt haben, weil wir sozusagen miteinander beschäftigt in der Diskussion waren und wir nicht diesem Scannen von zwei Polizeibeamten, die so langsam beobachtend durch das Viertel gingen, sozusagen darin nicht erkennbar waren. Das heißt, die Polizei ist auch unter Beobachtung. So sagt einer, es ist auch innerhalb einer Doppelsekunde rum, wenn wir uns irgendwo fehlverhalten oder Anlass geben zu ja irgendwas. Das ist innerhalb von einer Doppelsekunde rum. Also wir können gar nicht so schnell laufen, wie das auf der anderen Seite vom Viertel schon wieder angekommen ist. Deshalb gehen sie auch immer zu zweit. Das heißt, was kennzeichnet die Arbeit? Sie tragen das zusammen, sie kriegen unglaublich viele Geschichten erzählt, auch viel Mist erzählt, also viel Geschichten und viel Mythen und Legenden erzählt und müssen sich permanent austauschen. Es ist eine Gruppe von etwa 6 bis 8 Personen und die haben auch unterschiedliche Kontakte zu unterschiedlichen Leuten. Also die Frauen suchen sich auch sozusagen Polizeibeamte und Beamtinnen, mit denen sie gut können. Und was aber die Polizei macht, ist vorher und nachher ein fortlaufender Austausch. Also wie hast du die Situation wahrgenommen oder auch wenn es kritisch wurde, Kritik oder hinterher. Und dass sie permanent eigentlich dabei sind, zu überlegen, gibt es etwas Polizeirelevantes, was einzuordnen ist. Also ich sag mal Stichwort Menschenhandel, Stichwort Zuhälterei, Stichwort Ausbeutung, also dieses Ganze. Also immer wieder auch dieses Scannen und das Überprüfen von Geschichten. Und da machen sie auch Recherchen, also sie gehen dann zurück aufs Kommissariat und recherchieren auch Sachen. Und das ist immer so eine große Frage, irgendwie soll was verschriftlicht werden. Verschriftlicht werden ist eigentlich dann der Fall, wenn es quasi aktenkundig schon mal werden soll. Also die erste Stufe von aktenkundig. Wenn gemeinsam irgendwie überlegt wird, das könnte irgendwann mal relevant werden oder das könnte irgendwann mal zu was führen, wo mehr drin steckt, das ist ganz schwierig, auch sozusagen diese Grenzziehung, dann verschriftlichen sie das. Und es gibt eine Einbettung natürlich in der Behörde, also sie geben ihr Wissen und auch ihr Fachwissen weiter, machen auch auf Entwicklungen aufmerksam, zum Beispiel während ich da war, kamen sehr viele Frauen aus Afrika, wo keiner am Anfang wusste, woher die kommen und was da jetzt eigentlich passiert. Aber sie arbeiten auch zu anderen Fachstellen und Leitungen, aber auch das mündlich. Es war total interessant, ich bin da mitgefahren als wir zur LKA-Stelle sind, Menschenhandel. Und auch dort haben sie gesagt, ja, wir könnten das alles schriftlich schicken. Aber oft ist es nur das kleine Mosaik. Oft sind es nur die Sachen, wo man der eine so erzählt, der andere so. Und dann kommen Informationen vom LKA. Und dann gibt es manchmal ein Bild. Also das ist eine sehr, sehr diffizile Aufgabe. Also das heißt, die Einschätzung und Maßnahmen innerhalb von Polizei, auch die Deutung oder die Deutungsmuster, sind fortlaufend im Gespräch diskursiv und erfolgen auch kollektiv und vor allem mündlich. Und das heißt auch für die Polizeibeamtinnen vermittelt sich das Wissen auch in der Praxis. Und es ist durch Partizipation gekennzeichnet, durch Übernahme, durch Übertragung. Die meisten Polizeibeamten sagen, wenn man in diesem Präventionsbereich will, der sehr kommunikativ ausgelegt ist, das muss man erst werden. Also da muss man auch sozusagen einiges ablegen und man muss permanent auch improvisieren. Und es ist halt sehr wechselseitig. Und es ist nicht so ein bewusster Lernprozess, sondern es ist eben dieser Wissenstransfer, es ist sehr stark auch implizit und dadurch halt natürlich auch über diese ethnografische Beschreibung recht gut zu fassen. Vielleicht hier nochmal die Logik des Polizierens im Überblick. Also repressiv ist eher die soziale Distanz relativ stark, es sind diese konträren Rollen, also dieses Wir als Polizei und auch Tat als Wir, die Anlass, also diese Strukturierung, Drohung, es ist sehr viel auf Formalität, Aktenführung und den Fallwissen. Während die Logik dieses Polizierens, die ich jetzt so versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben, eher kommunikativ-präventiv ist und die natürlich diese soziale Nähe stark macht, Bündnisrollen, also wo man gemeinsam an einem Problem auch arbeitet und gemeinsam sozusagen für problemorientiert nach Lösungen sucht, ein Problem auch als eine gemeinsame Sache, wo man Angebote macht, was persönlich ist, wo es sehr stark auch Soziales eine Rolle spielt und soziales Gedächtnis und wo es um Zusammenhänge geht. Diese kommunikativ-präventive Arbeit hat natürlich auch ihre absoluten Fallstricke. Also erstens ist das Growing Native für Polizeibeamte auch etwas, also dass sie quasi, also was man sagt ja auch im Rotlichtmilieu, dieses Korruption, also dass sie dann quasi aufgesogen werden von dem, wo sie unterwegs sind und dass sie halt gucken müssen, wie sie diese Bündnisse gestalten und immer wieder auch rausgehen können. Also was in dem Fall, wo ich sie begleitet habe, immer wieder passiert ist, weil sie ja auch zurück sind zum Kommissariat und immer wieder auch das reflektiert haben, was sie gehört haben und wie sie gesehen haben, um sozusagen in ihrer Rolle sich zu vergewissern. Frage ist natürlich auch, was ist das? Was ist das für eine Art von Polizeiarbeit? Und das kann man gerne diskutieren, weil es ist natürlich also eine Art von softer Polizeiarbeit, aber es ist natürlich nichtsdestotrotz ist Polizeikontrollorgan und nichtsdestotrotz ist es eben auch Polizei. Und was macht es? Oder wie kann man das diskutieren oder wie kann man das unter Umständen auch kritisch diskutieren? Und es gibt ja durchaus auch die Kritik an dieser Art von Polizeiarbeit, dass es in dem Sinne keine richtige Polizeiarbeit ist, sag ich mal so in Anführungsstrichen. Und dass es aber auch etwas ist, was als Unterwanderung empfunden wird. Also das ist der Gegenpol zu dem, was hier sozusagen beschrieben worden ist. Ja, das können wir gerne diskutieren. Ganz herzlichen Dank.
Das waren die Berichte aus Panoptopia. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.